Vom Buch Führung und Leitung in biblischen Gemeinden, heute das Thema geistliche Führung. Ja, weil ich wurde ja, wie kann man sagen, gedrängt oder gezwungen, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ne, ich musste über das Thema Organisation reden. Das ist ja wichtig, haben wir gesehen. Und da möchte ich meiden, dass man jetzt ne, das falsch versteht. Dass man sagt, ja, guck mal, Rolf hat gesagt, eine gute Organisation und schon hast du eine richtige Gemeinde, eine perfekte Gemeinde. Und dann sage ich, ah, so habe ich das auch nicht gemeint. Ne? Das ist, wie kann man sagen, wie zwei Seiten einer Münze. Ich werde noch ein paar andere Beispiele nennen von zwei Sachen, die sich ergänzen. Ja, ich lese mal zuerst hier diesen Vers Offenbarung 2, ein Teil vom Vers 2 und dann der Vers 4. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Offenbarung 2, 2 und 4. Starker Vers, sehr bekannt und interessant, wie dieser Text anfängt. Ich kenne deine Werke und deine Bemühung. Und das, ne, ist ja ein Bild von unseren Gemeinden, ne? Das heißt, ich hoffe, dass meine Gemeinde, dass eure Gemeinde eine Gemeinde ist, die vieles tut, die sich bemüht, ne? Jesus hat ja gar nichts gegen die Werke, dass man etwas tut, ne? Und Jesus, er lobt diese Gemeinde, sagt, toll, ne? Ich kenne deine Werke und deine Bemühung, das ist gut. Super, ihr seid eine tolle Gemeinde, eine Gemeinde, die vieles tut. Und dann kommt so ein Aber, ne, ein großes Aber. Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das heißt, ne, hier die Schale ist noch da, aber der Inhalt ist weggelaufen. Ne? Das Ei sieht schön aus, die Schale sieht schön aus, aber der Inhalt ist ne, verfault. Faul geworden, ein faules Ei, sieht gut aus, aber von innen ist faul. Und lass mal sehen, wer hat hier ein offenes Mikrofon? Rena, ich denke, du bist es. Danke. Eine Zeit lang dachte ich, dass es nur zwei Arten Gemeinde gibt. Ne? In meiner Jugend und so, dann habe ich verschiedene Gemeinden so besucht. Und dann habe ich gemerkt, da gibt es einige, die sind so, wie kann man sagen, fast tot sozusagen, ne? Aber hundertprozentig organisiert. Alles perfekt organisiert, alles korrekt, alles hundertprozentig, ne? Hier auf der Minute genau, ne? Chronometriert. Und dann gibt's die anderen Gemeinden, die mehr lebendig sind, aber wo alles so ein bisschen chaotisch ist. Ne? Das heißt, ich dachte, entweder ist eine Gemeinde gut organisiert, aber tot, oder sie ist lebendig, aber ist ein Chaos. Damals dachte ich so. Das ist so eine Art Entscheidung. Und einige Gemeinden, die sagen, ja, wir wollen keine chaotische Gemeinde sein, deswegen haben wir uns entschieden, eine durchorganisierte, durchgetackerte Gemeinde zu sein, obwohl wir dafür den Preis bezahlen, dass wir geistig tot sein müssen. Und dann kamen die anderen und haben gesagt, nein, wir wollen eine geisterfüllte Gemeinde sein, obwohl wir dafür den Preis zahlen, dass wir in der volle Chaos sind. Ne? So ungefähr, haben die Leute gesagt. Ne? Und im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass es so nicht sein muss. Man kann gut organisiert sein und gleichzeitig geisterfüllt sein. Und in diese Gemeinde hier, was in Offenbarung Kapitel 2 gemeint ist, da war sogar eine Gemeinde, die ganz viele Aktivitäten hatte, ganz vieles gemacht hat, das ist ja quasi eine lebendige Gemeinde auch, ne? Um diese zwei Sachen zusammenzubringen, was sind diese zwei Sachen, die Organisation und das geistliche Leben, ne? Hilft uns vielleicht ein paar Bilder, Bau und Gerüst, Haus und Gerüst, das Haus wird gebaut und um dem Haus herum ne, stellt man ein Gerüst, Gerüst und Bau oder ein Bild ne, rahmt man ein, Rahmen und Bild. Wasser und Rohr, das heißt, das Rohr fließt, das Wasser fließt durch das Rohr, ne? Wasser und Rohr. Und zuletzt Blume und Vase, Geld und Brieftasche. Das sind da so Paare, ne? Ihr merkt schon. Bau und Gerüst, Bild und Rahmen, Wasser und Rohr, Blume und Vase, Geld und Brieftasche, immer so Paare. wo zwei Sachen zusammenarbeiten. Und welche ist das wichtigste Teil? Ja klar, das wichtigste Teil ist immer hier das erste. Ne? Was ist wichtiger, das Haus, was man baut, oder das Gerüst? Das Haus, logischerweise. Was ist wichtiger, das Bild oder der Rahmen? Das Bild, logischerweise. Was ist wichtiger, das Wasser oder das Rohr? Das Wasser, logischerweise. Was ist wichtiger, die Blume oder die Vase? Die Blume, logischerweise. Was ist wichtiger, das Geld oder die Brieftasche? Das Geld, logischerweise. Ne? Und so auch in der Gemeinde, was ist wichtiger? Das Geistliche oder das Organisatorische? Das Geistliche ist ja das Wichtigste. Der Inhalt, ne? Der Inhalt. Das Organisatorische ist ja nur sozusagen die Vase, ne? Aber die Blume ist das geistliche Leben. Und trotzdem benutzen wir Töpfe für unsere Blumen. Niemand sagt, weißt du was? Das Wichtigste, die Blumen, deswegen werfe ich den Topf weg. Wichtigste, die Blume. Nein, wir nutzen trotzdem, ne, den Topf. Oder niemand sagt, weißt du was, das Wichtige ist das Geld, deswegen, weißt du was, ich werfe die Brieftasche weg. Ist ja nicht so wichtig. Nein, man benutzt die zwei Sachen. Ne? Oder man könnte hier auch sagen, zum Beispiel, ein Brief und der Umschlag. Ne? Was ist wichtiger, der Brief oder der Umschlag? Ja, der Brief ist wichtiger und trotzdem benutzen wir einen Umschlag. Und so ähnlich in der Gemeinde. Das Wichtigste ist das Geistliche. Und das Organisatorische ist, ne, so dieses Gerüst, ne? Diese Vase, das Drumherum, was ja auch wichtig ist, was alles zusammenhält, wie der Rahmen um dem Bild, was es zusammenhält. Ne? Und wie können wir als Gemeindeleiter oder zukünftige Gemeindeleiter das bewerkstelligen, dass die Gemeinde geistliches Leben hat, dass es die Gemeinde das Wichtigste hat, um eine christliche Gemeinde zu sein. Weil wir können ja nicht hier, ne, ein Knopf drücken und dann geht das Licht an. Ne? Das heißt, das geistliche Leben, ne? So geht das nicht. Weil das Organisatorische können wir machen. Wir sind Menschen, wir können hingehen und sagen, wir öffnen ein Konto oder wir, ne, bauen etwas. Wir bauen eine Mauer oder wir putzen oder wir machen hier die Buchführung. Alles Sachen, die nicht abhängig sind vom Gebet, ne? Vom Lobpreis oder vom Bibellesen oder so, ne? Das Organisatorische und alles konkrete Sachen, wo man sagt, so, jetzt machen wir das und fertig. Aber das Geistliche hängt schon ab von solche Sachen wie Beten, Fasten, Bibellesen. Und der Apostel Paulus, der vergleicht das mit, ne, mit jetzt ein Gefäß, was einen Schatz trägt. Ein Gefäß könnte jetzt eine Kiste sein zum Beispiel, ne? Ein Schatz in einer Kiste. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. 2. Korinther 4, 7. Wir sind die Gefäße. Wir sind wie eine Kiste und Gott legt in uns den Schatz. Sein Wort, seine Kraft, sein Geist, die Errettung. Wir sind nur die Kiste. Wir sind nur wie die Brieftasche. Ne? Wir sind nur wie das Rohr. Wir sind nur wie der Umschlag um den Brief herum. Und trotzdem, ne, hat es einen Nutzen. Ein Schatz, ne, braucht ja eine Kiste, damit man es reinlegt. Das heißt, wir, ja, haben wenig Wert in uns selbst. Wir sind nur eine Kiste und der Schatz liegt da drin. Aber wir können das transportieren, das heißt zu anderen Menschen bringen, das Wort Gottes, anderen Menschen nahe bringen. Wir können uns nicht rühmen und sagen, guck mal, ich habe das gemacht, ich habe Menschen bekehrt oder ich, ne, mache dies und das in der Gemeinde, damit die Menschen stark im Glauben machen, ich habe das gemacht. Nein, wir haben nichts gemacht, Gott hat alles gemacht, wir waren ja nur Werkzeuge, nur Rohre, nur Vasen, nur Brieftaschen, ne? Und Gott ist der Schatz. Unordentliche Gemeinden missfallen Gott genauso wie hochorganisierte, aber leer des Geistes. Ne? Gott gefällt sowohl das eine als auch das andere nicht. Unordentliche Gemeinde einerseits, aber andererseits auch Gemeinden, die so gut organisiert sind, dass sie, ne, den Geist verloren haben. Dass sie nicht mehr, ich sag mal so, nicht mehr richtig beten. Alle Gemeinden beten, aber, ne, Es gibt dann diese Gemeinden, die dann, wo das Gebet so mehr so eine Förmlichkeit ist und so, so eine Pflichterfüllung sozusagen, ne? Und wo die Liebe unter den Brüdern, die Gemeinschaft alles so förmlich ist, so quasi eine Pflichterfüllung oder so, ne? Und diese erste Liebe verloren gegangen ist. Erste Liebe, das versteht ihr, ne? Das heißt, dieses Verknalltsein in Jesus, ne? Klingt jetzt ganz komisch, ne, zu sagen, ne? Ich bin verknallt in Jesus, oder ich, ne? Klingt jetzt komisch, aber okay, übersetzt auf klar Deutsch bedeutet das, ne? Dass man Jesus lieben soll wie am ersten Tag, ne? Wie bei unserer Bekehrung, ne? Feuer und Flamme sein für Jesus, ne? Und es gibt dann Gemeinden, wo diese Flamme jetzt, ne, niedriger geworden ist. Und das hatte Jesus ja gewirkt, diese Gemeinde in Offenbarung. Und wie können wir, ne? Das heißt, wir als Gemeindeleiter oder als zukünftige Führungskräfte, Diakone, Älteste, Pastoren oder so, was können wir machen, was können wir tun, damit diese Flamme brennt in unserer Gemeinde? Was können wir tun, damit die Flamme, ne, groß wird? Halleluja! Was können wir tun? Das heißt, geistlich, ne, eine geistliche Gemeindeführung. Halleluja. Ich hoffe, dass meine Gemeinde, dass eure Gemeinde eine geistliche Gemeinde sei. Ne, eine Gemeinde, wo das Geistliche im Vordergrund steht. Die Menschen hingehen, nicht um jetzt hier eine Vorstellung von einem Chor zu hören oder irgend, ne, okay, alles, was ist ja nicht falsch, ne, dass man hier einen Chor vor, stellt. Ganz gut sogar, ne? Aber manchmal rutschen die Gemeinde aus, ne? Das heißt, die sind ja nur noch ein Kulturclub oder so, ne? Das ist nicht gut. Was können wir machen? Hier. Unsere Aufgabe als Führungsteam ist, uns vom Heiligen Geist leiten zu lassen. Römer Kapitel 8, Vers 14. Ganz toller Vers. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Römer 8, 14. Sich leiten lassen vom Heiligen Geist. Die Gemeindeleiter sollen beten, sollen fragen, Herr, was sollen wir tun? Wie können wir, ne, was können wir tun, damit die Menschen stärker glauben an dir? Was können wir tun, damit die Menschen engeren Kontakt zu dir haben, mehr beten? Und mehr Ehrfurcht in dieser Gemeinde sei, dass die Menschen dich ernster nehmen, dein Wort gehorchen und so weiter. Wie können wir unterscheiden, ob unsere Gemeinde in die Richtung der Fleischlichkeit geht oder geistgeleitet ist? Ja, wenn jetzt eine Umfrage machen würden, allen Gemeinden in Deutschland, ist deine Gemeinde fleischgeleitet, fleischlich oder geistgeleitet, geistlich, ne? Ich denke, da wären wenige, die sagen, ja, nein, unsere Gemeinde ist fleischgeleitet oder so, ne? Unsere Gemeinde ist, ne, da haben wir uns entschieden, ne? Uns ist wichtiger das Fleisch, ne? Niemand würde das antworten. Deswegen, mit dieser lächerlichen Frage, möchte ich, dass wir aufwachen, dass wir denken, okay, ne, meine Gemeinde ist doch geistlich, das bin ich überzeugt, aber ist sie wirklich? Sollen wir ein bisschen gucken, ne? Ob da die Zeichen sind. Ob sie wirklich geistlich ist, geistgeleitet ist. Welche konkrete Anhaltspunkte haben wir, um das festzustellen? Welche Prinzipien überwiegen? Was ist wichtiger? Okay, trachten nach menschlicher Macht und Ruhm und so weiter, wo die Bedürfnisse der Menschen nichts weiter sind als Stufen in der Treppe der Selbstdarstellung. Ja, man merkt schon in manchen Gemeindeleiter so ein bisschen diese Sache, ne, dass sie quasi die Gemeinde benutzen, um sich selbst zu profilieren, ne, um sich darzustellen und so. So was gibt's, haben wir schon gesehen. Die Arbeit der Gemeinde auf Strategien zum Erfolg zu reduzieren, weil wir hatten das hier schon öfter diskutiert, welche Strategien, welche Methoden wir benutzen können, ist alles nicht falsch, aber wenn das nur ausschließlich darin besteht, aus Strategien und so. Das geht nicht. Das ist ja nur der, ne, der Umschlag. Strategien und solche Sachen sind ja nur der Umschlag, nur das Gerüst um das Haus herum. Und das Haus ist das Geistliche, das Gebet und die Gemeinschaft und die Liebe untereinander und solche Sachen. auf weltliche Führungsprinzipien, die das Gegenteil darstellen, als Jesus gelehrt hat. Es gibt dann Gemeindeleiter, die die neuesten Führungsqualitätenbücher kaufen, weltliche, und denken, guck mal, dieser weltliche Autor hier, der schreibt ganz tolle Sachen über das Thema, wie führt man ein Unternehmen, und da können wir ganz viele Ideen nehmen, wie wir unsere Gemeinde führen und so. Ne? Alles nicht ganz falsch, dürfen wir tun. Aber das ist, wie gesagt, das ist ja nur der Umschlag um den Brief herum, nur das Gerüst um das Haus. Und wenn solche Sachen wichtiger werden als das Gebet, wenn wir verstehen, dass all das nur die Kiste ist, wo der Schatz drin ist, das Wort Gottes, die Kraft Gottes, die Errettung und Gebet und Fasten und solche Sachen, ne? Das Geistliche, wenn das verloren geht. Solche Gemeinden ähneln mehr einen Club als ein Gebetshaus. Hier habe ich versucht, ne, diese zwei Extremen nebeneinander zu stellen. Club und Gebetshaus. Jesus hat dieses Wort benutzt. Ne? Er hat die Tische der Wechsler umgeworfen, hat gesagt, ihr macht, ne, aus meinem Vaters Haus ein, wie hieß das noch? Ne? Und er hat gesagt, das Haus meines Vaters soll ein Gebetshaus sein. Gebetshaus. Okay, die Geistlichkeit einer Gemeinde ist ja nicht festgemacht, nur an wie viel man betet in der Gemeinde. Aber so dieses Wort Gebetshaus soll das hier ausdrücken, ein Haus der Geistlichkeit. Ein Haus, wo das Wichtige ist, das Geistliche, das Wort Gottes, der Glaube und sowas. Ne? Und wo die anderen Sachen, wie jetzt hier das Geld im Falle von diesen Wechslern, das war ja auch wichtig. Gott, er hat ja auch gesagt, ihr sollt opfern, Tiere opfern und so. Und diese Wechsler, die haben ja nur geholfen, dass die Leute da gekauft haben, ihre Tiere. Das war ja auch Teil der Sache. Aber das Problem war nicht, dass diese Wechsler da das Geld gewechselt haben, sondern dass das Ganze ausgeartet hat. Dass für sie das ja nur noch ein Geschäft war. Und das war das Problem. Nicht, dass die Geld gewechselt haben. Dass die, ne, diese erste Liebe verloren hatten, die Juden, die Priestern im Tempel, die hatten die erste Liebe verloren. Die hatten immer weiter die Opfer gemacht und die Gottesdienste und alles korrekt, ne? Schön organisiert. Ne? Aber die erste Liebe war verloren gegangen. Das war das Problem, warum Jesus so sauer war und alles getreten hat. Weil das fehlte, das Inhalt, der Inhalt, das Ei, ne? Die Schale war noch da, aber innen war alles faul. Und das soll nicht sein in unseren Gemeinden. Andererseits, wenn eine Gemeinde vom Heiligen Geist geleitet wird, dann werden die Brüder und Schwestern zu einer Beziehung zu Gott geführt und sie werden in dieser Beziehung erbaut. Sie werden gedient in ihren Bedürfnissen. Die Führungskräfte bemühen sich, dass die Mitglieder Gemeinschaft haben. Die Gemeindemitglieder heilig wandeln, in Ehrfurcht Gott und sein Wort ernst nehmen. Ganz konkrete Sachen, die man tun kann. Sie fragen, was können wir tun, damit die Leute, unsere Brüder und Schwestern, das Wort Gottes ernster nehmen. Ein Beispiel, was man tun könnte, sagen, Leute, bringt eure Bibel zur Gemeinde. Heutzutage bringen die wenigsten eine Bibel zur Gemeinde. Die meisten gucken da auf dem Handy oder gar nicht, nur hier auf dem Projektor oder so. Und dann frage ich mich, wie viele von denen lesen dann auch die Bibel zu Hause? Und wenn der Pastor ja jeden Sonntag sagt, hier die Bibel nimmt, ne, Bibel nimmt und sagt, ich lese mal hier aus Matthäus 15 und bitte, wer auch eine Bibel dabei hat, schlag ja bitte auch auf und so, ne, das heißt so quasi indirekt sagen, ne, das wäre toll, wenn ihr eine Bibel hättet. Ne. Und früher, ne, vor 20, 30 Jahren haben die einige Pastoren so ein bisschen gewitzelt und haben gesagt, ne, wer keine Bibel hat, setz sich bitte neben ein Gläubiger, ne, ein bekehrter Christ, ne. Das heißt, das war so ein bisschen ironisch, sarkastisch zu sagen, wenn du keine Bibel hast, dann bist du gar nicht ein Christ, du bist gar nicht bekehrt, ne. Und deswegen haben sich dann alle gedacht, okay, nächstes Mal bringe ich eine Bibel mit, damit die nicht denken, dass ich gar nicht bekehrt bin, ne. Okay, Spaß beiseite. Aber das Ziel ist, dass die Menschen die Bibel lesen, die Bibel respektieren, die Bibel aufschlagen. Ist ja eine Aufgabe der Gemeinde, die Menschen zu führen, eine Beziehung auch zum Wort Gottes zu haben. Was können wir tun? Was kann das Leistungsteam machen? Kann beten. Ja, beten. Warum ist Beten wichtig? Ja, wenn ich so einen Hammer hätte, was in euch, in euren Gedanken etwas reinstecken könnte, ne, dann würde ich sagen, ne, beten ist wichtig. Warum? Weil Gott Gebete erhört. Ich habe schon Aussagen gehört, ne, zum Beispiel, wo ich schreien musste, als jemand gesagt hat, ja, beten ist doch wichtig, weil es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Menschen, die beten, eine bessere Verdauung haben, so, weil sie entspannter sind. So. Wenn, als ich sowas gehört habe, versteht ihr, dann wollte ich schreien, ne, verstehst du? Weil es gibt Leute, die denken, ja, beten ist wichtig, weil man dann entspannter ist oder so. Nein, weil Gott Gebete erhört. Und wenn Mitglieder vom Leitungsteam einer Gemeinde beten, dann heißt es, zu Gott gehen und sagen, Gott, bitte, hilft uns, eine geistliche Gemeinde zu haben. Mach deine Wunder in dieser Gemeinde. Ne, handle in dieser Gemeinde. Berühre die Menschen in dieser Gemeinde. Bitte, ne? Und Gott wird das erhören. Und das wird funktionieren. Wenn das Leitungsteam denkt, oh, unsere Gemeinde, die ist lau geworden. Was können wir tun? Ja, betet, ne, betet. Kniet euch hin und weint vor dem Herrn, ne? Jemand hat vor Jahren eine kleine Geschichte erzählt von jemand, der große Probleme hatte und keine Lösung gefunden hat. Zu einem Pastor gegangen hat. Der Pastor, ich habe schon alles probiert, ne? Nichts hat funktioniert. Meine Probleme, die gehen einfach nicht weg. Die werden einfach nicht gelöst und so weiter. Und ich bete und Gott erhört meine Gebete nicht. Und dann hat dieser Pastor gesagt, hast du mal schon probiert, die Tränen? Hast du mal schon probiert, die Tränen? Das heißt, weinen vor dem Herrn, aus Verzweiflung, sagen, Gott, unsere Gemeinde, die ist lau geworden. Und, ne, vor dem Herrn gehen und richtig sich ausschütten und sagen, Gott, das geht nicht, bitte hilf, ne? Ich werde der Herr nicht vorführen, wie man weint, ne? Weil ich ja kein Schauspieler bin, ne? Aber ihr wisst schon, was weinen ist. Und vor dem Herrn gehen. Das ist eine, was man tun kann. Aber Gebet hat ja auch viele andere Nutzen. Zum Beispiel, dass die Mitglieder der Gemeinde merken, oh, guck mal, der Pastor oder der Älteste, der Diakon, die beten sehr viel und ja, wenn die das machen, dann sollten wir das auch machen. Ne? Das heißt, wenn die Mitglieder der Gemeinde anfangen zu beten, ne, dann werden Wunder passieren. Gebet in der Gemeinde fördern. Wie fördert man ja Gebet in der Gemeinde? Indem man sagt, Leute, ne, bitte betet oder hier in unserer Gemeinde, das macht so kleine Gebetszettelchen mit verschiedenen Gebetsgründen, die ausgeteilt werden. Ne? Du betest für das und so weiter. Jeder bekommt seinen Zettel, wofür er beten soll. Ein Beispiel, Vorbild im Beten und Fasten. Ja, über Fasten hatte ich schon oft geredet in meinem Leben. Ganz wichtiges Thema, weil Fasten ist ein Weg, wie man die eigene Beziehung zu Gott verbessert. Weil es heißt, sich demütigen im Fasten. Fasten ist eine Art, wie man sich zerbricht, im übertragenen Sinn, wie man sich demütigt, wie man erlaubt, dass Gott, ne, in uns wirkt. Und wenn ein Diakon, ältester Pastor das macht, ne, er wird ein Werkzeug Gottes, eine Vase Gottes, ne, dann wird Gott durch ihn wirken in der Gemeinde. Und das ist ja auch gut für das geistliche Leben der Gemeinde, für die Erweckung der Gemeinde. Erweckung. Und was können wir tun für die Erweckung? Nächste Überschrift, Erweckung durch Grundwerte. Was ist denn Erweckung? Oft wird das Wort Erweckung mit Erneuerung verbunden, was nicht falsch ist. Ihr wisst schon, ne? Vieles ist nicht falsch. Da immer dies und das ist nicht ganz falsch und so. Das heißt, Erweckung und Erneuerung, ne, ist ja nicht ganz falsch. Als ich zum Glauben gekommen bin, dann habe ich schöne christliche Lieder gehört in CDs. Das heißt, damals waren es noch, ne, ihr wisst schon, so große Scheiben, schwarze, ne, oder Kassetten, ne. Und für meine Eltern war das schrecklich. Ja, guck mal, wie kannst du das hören oder so, ne? Das ist schrecklich, das ist Rock oder so, ne. So hatten sie das, ne, empfunden, ne. Aber das war so mehr so ein Generationskonflikt. Das hatte nichts mit dem Glauben zu tun, weil ich, ne, frisch zum Glauben gekommen war und wollte meinen Glauben ausdrücken in lebendigen Liedern und so, ne? Das heißt, modernisieren kann ja ein Ausdruck von Erneuerung sein, weil junge Menschen kommen zum Glauben und wollen jetzt eine junge Gemeinde, ne? Die ihren, wie kann man sagen, die ihrer Art und Weise entsprechen. Okay, kann sein. Aber man könnte ja auch umgedreht denken. Ah, wir müssen unsere Gemeinde modernisieren, hier alles renovieren, alles neu machen, damit mehr Menschen kommen und sich wohlfühlen. Ne? Ob sie glauben oder nicht, ist nicht wichtig, aber wichtig, dass viele Menschen kommen und die Gemeinde voll ist. Versteht ihr? Das ist dann nicht gut. Dann ist das kein Synonym für Erweckung. Das ist ja nur eine Modernisierung. Das heißt, manchmal ist Modernisierung ein Zeichen von Erweckung, aber manchmal ist Modernisierung halt nur das, nur Modernisierung. Ne? Keine Erweckung. Deswegen müssen wir was haben? Geistesunterscheidungsvermögen. Und ja, ihr wisst schon, auf Deutsch gibt es solche Worte, ne? Mit, ich weiß nicht, 20 Buchstaben oder so. Geistesunterscheidungsvermögen, habe ich nicht gezählt. Vielleicht Betty kann das zählen, ja, wie viele Buchstaben dieses Wort hat. Ne? Was ist Geistesunterscheidungsvermögen? Dass man ja zwischen die Verpackung und den Inhalt differenziert. Wie gesagt, ne? Die Schale und was im Ei drin ist, ob es faul ist oder nicht. Oder wie Jesus sagte, getünchte Gräber, das heißt, was sichtbar ist und was unten ist, differenzieren, ist nicht leicht. Das heißt, alle Menschen, wenn sie im Friedhof spazieren gehen, denken sie, guck mal, wie schön der Friedhof, ne? Alles der Gras, das Gras so schön, ne? Und alles friedlich und schön und sauber und das riecht so gut, die ganzen Blumen und so, ne? Weil sie einfach nicht realisieren, was alles da drunter ist, unter diesen Blumen und so. Aber das sollen wir ja tun in der Gemeinde. Wir sollen ja differenzieren zwischen das, was wir sehen in der Gemeinde, wie die Menschen da kommen und singen und beten, und was wirklich passiert im Hintergrund, unterschwellig, ob die Menschen wirklich glauben, einen lebendigen Glauben haben, oder das alles ja nur gestellt ist und nur aus Förmlichkeit und so. Das brauchen wir. Wir müssen das beten, dass Gott uns das zeigt. Weil ansonsten werden wir getäuscht. Wir denken, ja guck mal, ja alle kommen und loben und singen, das ist eine gute Gemeinde. Nein, wir wollen eine Gemeinde, die auch geistlich ist, wo die Menschen Gott ehren, wo die Menschen eine innige Beziehung zu Gott haben, Gott kennen. Das wollen wir. Wahre Erweckung bedeutet nicht Modernisierung, sondern sich von den Grundwerten wieder besinnen. Ich bin ja nicht gegen Modernisierung, aber hier habe ich das zusammengefasst. Erweckung bedeutet, sich von den Grundwerten wieder besinnen. Weil jedes Mal, wenn eine Gemeinde einschläft, weil das wäre ja das Gegenteil von Erweckung, Aufwachen, wenn eine Gemeinde einschläft, bedeutet das, dass sie sich von ihren Grundwerten entfernt. Grundwerten, was ist, sind ja die Grundwerten vom christlichen Glauben? Ich trenne das in zwei. Ich komme aus der Entrennung Gruppe, wie lange ich geworfen habe. Ich trenne das in zwei. Die Hefte Nummer 1 und Hefte Nummer 2. Weil das Heft Nummer 1 handelt, das Heft Nummer 1, da geht es mehr um Theorie, um die Lehre. Ich sage so Theologie oder theologisches Fundament. Nicht falsch verstehen. Das heißt, ein Heft, 13 Lektionen, das ist ja kein Theologiestudium, aber das ist, da geht's Theologie, theologische Gedanken, theologisches Fundament. Und das Heft Nummer 2, da geht's um die Praxis, um das christliche Leben. Wie soll der Christ seinen Glauben umsetzen in der Praxis? Deswegen diese zwei Hefte sind so interessant. Theorie und Praxis, ne? Und das geht dann auch zurück auf dieses Wort von Jesus. Lehrt sie alles tun. Lehren, tun. Das sind Verben, die sich ergänzen. Man muss ja, damit man etwas tut, muss man wissen, wie man das tut. Und jemand muss uns das beibringen. Deswegen lehrt sie, tun. Dieses lehrt sie ist nicht nur lernen Theorie im Kopf. Nein, ist lernen, wie man etwas tut. Ist ein Lernen für die Praxis. Deswegen, das sind die Grundwerte. Unsere Grundwerte, wenn ihr unsere Grundwerte wissen möchtet, Hefte Nummer 1 und 2. Ne? Die Grundwerte sind da, was ihr wissen müsst und wie das tun sollt. Hefte 1 und 2 als Beispiel. Dementsprechend teilt sich die Aufgabe der Gemeindeleitung in zwei. Einerseits verkünden und lehren und andererseits das geistliche Leben fördern, Vorbild sein. Ich habe gesagt, fördern das Gebet fördern. Leute, betet oder lasst uns beten, lasst uns einen Gebetsabend machen, sowas, ne? Aber auch lehren, mit solchen Schulungen, in der Predigt, ja, alle Gemeinden haben Predigt, aber was ich meine so, diese Schulung, Jüngerschaftsschulung, Leiterschaftsschulung, das heißt die Schulung, lehren, verkünden, lehren und das geistliche Leben fördern, Gemeinschaft und Lobpreis, Anbetung und sowas. Alles fördern, die Menschen einladen und ermutigen, das alles zu tun. Jetzt, lass mal sehen, ja, jetzt führe ich hier eine kleine Liste, lese eine kleine Liste, die mir ganz wichtig ist. Die Bedeutung von Gebet in der christlichen Führung. Weil einige könnten denken, ja, Gebet, ne? Warum ist das wichtig? Es ist so langweilig, ne? Hab schon gehört, ne? Alles schon gehört, ne? Vor 20 Jahren habe ich mal einen Ältester gehört, als ich dann gefragt habe, warum betet ihr nicht, ne, vor dem Gottesdienst? Weil ich immer ja diese Gewohnheit habe, vor dem Gottesdienst zu beten. Und dann hat dieser Älteste gesagt, ja, weißt du was, ich bete nicht, weil ich nach 3 Sätzen nicht mehr weiß, was ich beten soll. Und das war für mich wie ein, ne, hier im Magen, ne, ein Tritt im Magen, ein Schlag ins Gesicht, als ich sowas gehört habe. Wenn jemand sagt, nach 3 Sätzen weiß ich nicht mehr, was ich beten soll. Jemand, der so denkt, er hat nicht verstanden, einfach nicht verstanden, was Gebet ist. Und deswegen möchte ich hier das betonen, dass Jesus ein Beter war, Beter, ein Gebetsmann, ein Gebetsmensch, ein, ne, unser Meister, und er ist Gott und er hat gebetet intensiv, nicht nur hier Vater, danke für diesen Tag oder so, sondern er hat intensiv stundenlang gebetet, ist auf den Berg gestiegen, um zu beten und betet die ganze Nacht und sowas. Und was bedeutet das? Ja, wenn er, der selber Gott ist, so viel gebetet hat, dann brauchen wir umso mehr, ne? Wir sind ja nicht besser als er. Er betete Tag und Nacht. Hier habt ihr die Texte, Lukas so und so. Ihm war Beten wichtiger als Essen, Johannes 4. Ihm war Beten wichtiger als Arbeiten. In allen Augenblicken seines Werkes betete er, zum Beispiel an seiner Taufe. Er betete nach der Taufe. Und dann kam der Heilige Geist auf ihn, während er betete. Vor der Wahl seiner Jünger, die ganze Nacht hat er gebetet. Bevor und nachdem er die 5000 speiste, Matthäus und Markus und so weiter. Vor der Verklärung, ganz wichtig, ne? Man liest diesen Text der Verklärung und denkt, ja toll, Jesus hat gesagt, weißt du was, kommt, lass uns auf den Berg steigen, damit ich verklärt werde. Nein, nein. Der Satz, mit dem Jesus seine 3 Jünger eingeladen hat, auf den Berg zu steigen, hat gesagt, lass uns auf den Berg steigen, um zu beten. Die wussten gar nicht, dass Jesus verklärt werden würde. Die Einladung war, lass uns auf den Berg steigen, um zu beten. Dann sind sie dahin, auf dem Berg, und haben gebetet. Und während sie beteten, wurde Jesus verklärt. Und dann seht ihr die Bedeutung vom Gebet. Viele denken, ah, aber ich habe noch nie gesehen, dass Jesus, ne, oder Moses und Abraham oder wie wir heißen, Elia, sind mir noch nie erschienen. Ne? Hast du ja schon auf einem Berg gebetet, ne? Und so, ne? Okay, das ist ja also mehr so ein Nachdenken. Versteht, das ist mehr so eine rhetorische Frage, aber ist nicht ganz verkehrt, sowas zu fragen. Ne? Als die 70 Missionare zurückkehrten, hat er gebetet. Bevor er Lazarus auferweckte, das wisst ihr schon, ne? Er hat gebetet vor dem Grab von Lazarus. Bevor er die Kinder segnete, sehr interessant, er musste ja gar nicht beten, bevor er die Kinder segnete, aber er hat trotzdem gebetet. In der schlimmsten Zeit seines Lebens, in Gethsemane, was macht er? Betet, ja klar. Würden wir auch tun, ja klar, wenn wir, ne, vor so einem Moment, in so einem Moment sind, ne? Vor seiner Himmelfahrt. Er betete für seine Nachfolger. Johannes Kapitel 17, ein ganzes Kapitel, ist ein Gebet Jesu für seine Nachfolger, dass Gott sie schützt, uns schützt. Und das mache ich euch einfach, um diesen Eindruck zu lassen, dass Jesus ein Gebetsmensch war. Ich will, dass ihr das nie mehr vergisst. Versteht ihr, dass ihr das einprägt, dass ihr das nie mehr vergisst? Jesus, der hat quasi ständig gebetet, und das ist eine Botschaft für uns, dass wir auch beten. Und vielleicht ist ja, ne, der Grund, warum der ein oder der andere zu wenig Erfolg hat oder die ein oder andere Gemeinde zu wenig Erfolg hat, weil sie zu wenig beten. Ja, ich Deswegen sage ich vielleicht etc., also verallgemeine, ne, damit ich niemandem zu nahe tretet. Aber es ist ja eine Botschaft, wenn Jesus das gemacht hat, ne, und war so erfolgreich. Vielleicht ist das da ein Geheimnis des Erfolges auch. Bete, vergeben. Gott, bitte, ne, mach ja eine Erweckung. Gott, bitte, lass diese Gemeinde wachsen. Und Gott geht hin und antwortet Gebete. Ne, als ich Kind war, dann haben wir gesungen im Kindergottesdienst, ne? Ich war, ja, ich weiß, Gott hört Gebet. Ja, ich weiß, Gott hört Gebet. Ja, ich weiß, Gott hört Gebet. Ehre sei dem Herrn. Ne? Als Kind hatten wir das gesungen und ich glaube das noch bis heute. Und das gilt ja auch für diese Aufgabe. Wir studieren jede Woche um, ne, das Thema, wie leiten wir Gemeinde, und beten ist ja eine mächtige Waffe oder ein mächtiges Werkzeug. Was betet das Leitungsteam? Ist ja ziemlich offensichtlich, aber trotzdem lass mich das ja ganz konkret machen. Damit niemand nach Hause geht und sagt, weißt du was, der Prof hat gesagt, lass uns beten oder so, ich weiß gar nicht, was ich beten soll. Privates Andachtsleben führen. Ja, ein Diakon, ein Ältester, ein Pastor, er muss ein privates Andachtsleben führen. Das heißt, jeden Tag aufwachen, aus dem Bett gehen und dann hier Bibel nehmen, ein Lied singen, einen Bibeltext lesen und nachdenken. Jeden Tag das machen. Sich hinknien, beten, ne? Zu Hause. Nicht, weil er ein Pastor ist oder weil er ein Diakon ist, sondern umgekehrt. Ne? Das kommt zuerst, das kommt bevor. Weil man ein Christ ist, deswegen ist man irgendwann ein Diakon oder ältester Pastor geworden. Und das pflegt man weiter. Privates Andachtsleben. Anbetung, ganz wichtig. Gott anbeten, vor Gott gehen und, ne, sich hingeben, sich widmen im Gebet, das ist Anbetung. Sich widmen an Gott, dir gehört mein Leben, ne? Mein Wesen, meine Seele, mein Geist, alles gehört dir, alles was ich habe, gehört dir und so, ne? Sich opfern, geistlich opfern durch Worte, Anbetung, damit wir ganz Gott ganz nahe sind. Fürbitte, das sollen Führungskräfte in der Gemeinde tun. Fürbitte, ja, da können wir ganz vieles bitten. Zum Beispiel für die Kranken, Jakobus 5, Vers 14. Für die Kranken beten. Die Ältesten sollen zu den Kranken gehen und sie salben und für sie beten. Und dann, was wird geschehen? Dann werden sie geheilt. Und wenn sie geheilt wurden, dann werden sie denken, ja toll, die Ältesten sind zu mir gekommen. Das heißt, die Gemeinde macht sich Sorgen um mich. Die kümmert sich um mich. Die hilft mir. Gott hat mich geholfen. Gott hat mich geheilt. Was tue ich? Mein Glauben wird bestärkt. Ganz wichtig. Beten für die Lau Werdende, ja, weil der Feind, der greift die Mitglieder der Gemeinde an und wir sollen beten, dass Gott sie beschützt. Erweckung, ne? Bitten um eine Erweckung, weil es gab schon viele Erweckungen in der Geschichte der Kirche, in der Kirchengeschichte. Viele Erweckungen. Und diese Erweckungen kamen, haben angefangen, dadurch, dass 1, 2, 5, 10 oder 20 oder 100 Menschen angefangen haben, für eine Erweckung zu beten, sich demütigen in Gebet, hinknien, sich versammeln und beten und flehen und fasten. Und so hat es angefangen. Ne? Fürbitte für die Umgebung der Gemeinde. Ja, nicht nur für die Gemeinde, sondern hier für die Menschen, die um der Gemeinde herum leben. Die Gemeinde ist ja jeden Sonntag da oder mehrmals die Woche ist die Gemeinde da, versammelt sich und 100 Menschen oder 1000 Menschen, die leben hier in einem Umkreis von 100 Meter von der Gemeinde und gehen verloren und haben nie das Wort Gottes gehört. Warum? Vielleicht, weil niemand für sie betet, dass sie aufmerksam werden oder dass sie spüren, da muss ich hin. Bitten für Mitarbeiter. Ja, oh, unsere Gemeinde hat so wenig Mitarbeiter, aber guck, Jesus hat gesagt in Matthäus 9, 38, betet für den Herrn der Ernte, dass er Mitarbeiter schickt. Bittet, Jesus, bittet Gott, dass er die Mitarbeiter schickt. Materiellen Bedürfnisse der Gemeinde. Ja klar, die Gemeinde, die braucht Geld und bitte Gott, Gott schickt Geld, ne? Hilft die Gemeinde finanziell und so. Und wir haben ein ganz großes Beispiel in unserer Gemeinde. Ihr wisst schon, das heißt hier Gemeinde in Haltern an See hat gebetet, wir haben ein Jahr lang gebetet und Gott hat ein ganz großes Wunder gemacht in diesem Bereich. Ein ganz großes Wunder, kann ich euch, ne, nachher erzählen. Wie die Gemeinde dieses Gebäude gekauft hat. Das war wirklich ein Wunder. Eine Gebetserhöhung. Bitten um Weisheit. Jakobus 1,5. Wer keine Weisheit hat, bitte Gott, ne? Ich bin so dumm, ne? Ja, okay, dann sag Gott, gib mir Weisheit. Wenn du denkst, du bist dumm, gut, dann, ne? Geh zu Gott und sag Gott, gib mir Weisheit. Ich habe das ja tausendmal in meinem Leben gemacht. Und trotzdem denke ich immer, ich habe so vieles noch zu lernen, aber ich habe ganz vieles dazu gelernt. Dass Gott mir gezeigt hat. Viele, ganz, ganz viele Sachen mir Gott offenbart hat. Offenbart, ne? Weil man liest tausende Bücher, aber Gott öffnet uns die Augen, lässt uns das verstehen. Weil ihr wisst schon, ihr kennt schon diese Frage, mit welchem Organ sehen wir? Welches ist das Organ, durch den wir, ne, mit dem wir sehen? Und die meisten würden an dieser Stelle sagen, ja, die Augen. Aber das ist falsch, weil wir sehen ja mit dem Gehirn. Die Augen, greifen nur das Licht. Die haben die Sensoren, aber das Gehirn macht das Bild. Das Gehirn stellt sich vor, benutzt diese Informationen. Und so, wir lesen ein Buch oder wir lesen die Bibel, aber Gott zeigt uns, was das bedeutet, was wir da gerade gelesen haben. Das ist die Offenbarung, das brauchen wir, die Weisheit. Es gibt ganz viele intelligente Menschen auf der Welt und leider ganz wenige Weise. Wo ist der Unterschied? Weil intelligent bedeutet, vieles zu wissen. Und Weisheit bedeutet, wissen, wie man das anwendet, was man weiß. Ja, okay. Weisheit brauchen wir alle. Ich am meisten, ne? Wir brauchen das und da steht es, bittet. Gemeindeleiter, Diakonen, Älteste, Pastor, die brauchen Weisheit. Und was sollen wir noch beten? Jesu Wiederkunft. Maranatha, komm wieder Jesus, ne? Offenbarung 22, 20. Bitte, bitte, bitte komm wieder, lieber Herr Jesus, bitte, ne? Löse uns, erlöse uns von dieser Welt, ne? Von diesen Katastrophen, die hier, ne? Bitte, ne? Komm wieder, komm wieder, komm wieder. Und viele andere. Da gibt's so viele Gebetsgründe. Ich habe euch versucht, so ganz konkreten zu zeigen, ne? Um zu zeigen, da gibt's so vieles, wofür man beten kann. Vieles Konkretes. Und nicht nur hier, Herr, danke für diesen Tag und danke für die Luft und danke für die Vögel und so weiter. Alles nicht schlecht, die Vögel, Halleluja. Aber, ne, es gibt Sachen, wofür man weinen kann, ne? Tränen ausgießen vor dem Herrn, für die Verlorenen, für die Bekehrung der Menschen, für die Evangelisation, für die Gemeinde, dass sie nicht lau wird, ne? Das sind Gründe. Erweckung durch Fasten, ne? Ich habe oft gefastet in meinem Leben. Und immer wenn ich gefastet habe, habe ich das gespürt. Eine engere Beziehung zu dem Herrn. Und der Herr war so gut, dass wenn ich gefastet habe, dann habe ich auch große Gebetserhöhungen. Noch größere, als wie die wir normalerweise erleben. Kann ich nur empfehlen. Und das auch in der Gemeinde. Wenn die Gemeinde lau wird und so weiter. Lass uns fasten, ne? Weinen, fasten, beten für die Gemeinde. Damit die Gemeinde, damit Gott stärker wirkt in der Gemeinde. Den, wie man so sagt, den Preis bezahlen. Ja, ne? Wenn man so nachdenkt, was bedeutet Fasten? Das ist so, ne? Ein Opfer. Das ist so eine Bemühung. Das ist so eine Sache, die ja schwer ist. Und das zu tun, ist so im übertragenen Sinn ein Preis bezahlen, ein Gebetspreis bezahlen. Ein Gebetskampf machen. Und nachdem man gekämpft hat, was kommt dann? Da kommt der Sieg, dass wir eine geistliche Gemeinde haben. Halleluja. Ich lese mal hier 2. Chronik 7, Vers 14. Ganz toller Vers. Wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen worden ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. 2. Chronik 7, 14. Wenn mein Volk, wer ist der das Volk Gottes, die Gemeinde, wenn mein Volk, ne, sich demütigt und beten und mein Angesicht suchen. Eine Einladung Gottes, dass die Gemeinde und die Gemeindeleitung betet und Gott sucht, damit Gott Wunder tut, damit Gott die Gemeinde heilt, damit Gott das Land heilt, damit Gott die Menschen zum Glauben ruft, damit die Menschen eine Erweckung erleben. Halleluja, Amen. Ich lese noch die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden. Nummer 1. Wie hast du die Aussage verstanden? Wir sind Vasen. Frage Nummer 2. Warum kommt Erweckung durch die Besinnung an den Grundwerten? Und Frage Nummer 3. Die Aussage besprechen, Jesus betete viel, wir brauchen es umso mehr. Amen. Halleluja. Gott segne euch.